Bhujangasana, die Schlange. Majurasana, der Pfau. Ushtrasana, das Kamel. Wie kommt eigentlich, sag ich mal, der normale, hier in Europa heimische Hund als Tier in die exotische Welt der Yoga-Asanas beziehungsweise Yogasana und der Mythologie? Also ich meine, das habe ich mich zumindest immer gefragt. Ihr habt ja recht, es gibt auch noch Gomukhasana, die Kuh und die Katze gibt es auch noch. Immerhin haben wir sogar zwei Hunde, nach denen Asanas benannt wurden. Downward Dog, also Down Dog, der nach unten schauende Hund, und Upward Dog, der nach oben schauende Hund. Und wo dieser Hund oder diese beiden Hunde in der indischen Mythologie verankert ist und mit welchem berühmten Gott er verbunden ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und am Ende der Folge werde ich auch etwas zur Aussprache der beiden Hunde auf Sanskrit sagen, weil ich rund um den Globus schon einige Versionen gehört habe, die das Wort nicht ganz treffen. Und wie ihr wisst, ist die Aussprache in Sanskrit ziemlich wichtig. Und zugegebenermaßen sind auch ein, zwei tricky Stellen dabei. Also probiert es gerne mal aus, wenn ihr Lust habt. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, immer wieder bekomme ich Feedback. Ah, vielen Dank euch, lieben Hörerinnen, für euer Feedback. Ich liebe das. Bitte schreibt mir auf Insta, was euch interessiert, was euch an einer Folge irgendwie, ja, was ihr gelernt habt oder was ihr interessant fandet, was ihr noch nicht gehört habt. Ja, und ich habe Feedback bekommen nach der letzten Hanuman-Folge nochmal und auch schon damals bei der Ganesha-Folge. Bitte mach mehr Content über Mythologie und über die Welt der Götter und Göttinnen. Wir wollen mehr hören über Shiva, Shakti, Ganesha, Hanuman, Anjaneya und so weiter. Und ja, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ich liebe die indische Mythologie auch. Die ist quasi ja unendlich, so wie ich finde, ein unendliches Becken an Geschichten und Verwirrungen, und niemand kann alle Geschichten und Charaktere wirklich kennen, also glaube ich zumindest. Ich staune jedes Mal erneut, wenn ich die Geschichten aus den Puranas, aus den Volkserzählungen und auch aus dem Mahabharata, wo wir so viele mythologischen Geschichten vorfinden und die quasi unendlich, unerschöpflich sind. Und ich lese auch die Geschichten oft mehrmals in verschiedenen Versionen, weil ich sie einfach schön finde und weil ich immer wieder was Neues entdecke. Und heute möchte ich eine Folge machen, in der es um die sogenannten Reittiere geht. Das sind die Reittiere, die heißen auf Sanskrit Vahanas. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und mehrere hinduistische Gottheiten haben sogenannte Vahanas, also die Reittiere, die sie begleiten. Man könnte auch Begleittiere sagen. Also das Vahana, ja, kann man auch als Fahrzeug übersetzen. Das Vahana oder der Vahana von Vishnu ist der Adler Garuda. Den habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und dazu gibt es ja auch eine Asana, die so genannt wird, so bezeichnet wird. Das Begleittier von Durga ist zum Beispiel der Löwe. Und erinnert ihr euch noch in der Folge über Ganesha, was sein Begleittier ist? Wenn nicht, dann empfehle ich euch die Folge sehr gerne nochmal anzuhören und verrate jetzt, Ganeshas Reittier ist die Maus. Also ganz überraschend, so ein riesiges Tier mit so einem kleinen Begleittier, auf der er auch reitet. Ja, und diese Fahrzeuge oder diese Reittiere, die sind ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Symbolik der jeweiligen Gottheit. Und die geben auch einen Einblick in, ja, welche Energie hat die Gottheit. Die passen irgendwie zusammen, diese beiden, der Gott, die Göttin und sein oder ihr Tier. Und in den meisten Fällen ist die Bedeutung des Reittiers oder der Energie der Gottheit ziemlich intuitiv und auch passend und leicht verständlich. Zum Beispiel, wenn wir an Durga, die mächtige, ja, gefasste, königliche Durga denken, die den Löwen reitet, der König des Dschungels ist, ja, den reitet sie, wenn sie in die Schlacht zieht. Und das können wir uns super gut vorstellen. Die beiden sind einfach eingespannt. Und in einigen Fällen repräsentiert das Reittier aber nicht direkt die Energie der Gottheit, sondern die Energie, die von der Gottheit transformiert werden soll. Und das beste Beispiel dafür ist Ganesha, der über die Maus wacht. Und der, ja, der große, elefantenköpfige Gott ist der Herr der Weisheit, der Erdung, der guten Anfänge, auspicious beginnings, wie es oft so heißt. Und er repräsentiert den Teil des Selbst, den man Buddhi nennt, den auch die Weisen, die alten Rishis Buddhi genannt haben. Und dieser Teil des Selbst ist der erkennende Intellekt der Wahrheit, also unser Intellekt, die Buddhi. Und damit wir unsere innere Stimme dieser Weisheit auch hören können, müssen wir mit unserer Buddhi das Geplapper des Verstandes, müssen wir erstmal zum Schweigen bringen. Ja, das ist dieses Geplapper, das ist der Teil des Selbst, der alle Empfindungen, Gedanken, Gewohnheiten, Emotionen, alles verarbeitet, und das wird im Sanskrit Manas genannt, das Denken. Und dieses Manas wird durch Ganeshas Fahrzeug oder Ganeshas Reittier, eben die Maus, dargestellt. Und in der übertragenen Bedeutung oder symbolischen Bedeutung kann man sagen, dass die Weisheit, ja, den Verstand erden kann und beruhigen kann. Also diese Energie von Ganesha kann die Manas zur Ruhe bringen und erden, und dann kann die Buddhi, also unser Intellekt, die Weisheit wirklich auch erkennen. Und auch wenn der Verstand und die Gedanken Manas voller Furcht sind und voller Stress und voller Gedanken, die so hin und her huschen, kann die erdende Energie von Ganesha Ruhe reinbringen und auch eben eine Art Zugang, ja, zu den höheren kognitiven Funktionen bringen, die dann die Buddhi sozusagen anzapfen und die Weisheit, die wir alle in uns tragen, dann eben auch kontaktiert werden kann. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Das ist das Beispiel für so eine Transformation von Energie eines Tieres, eines Begleittieres. Aber wir wollen zurück zum Hund. Der Hund, um den es heute geht, wenn er als Reittier auftritt, dann ist er das Begleittier von niemand Geringerem als Bhairava. Bhairava, einige von euch kennen ihn als, ja, den Furchteinflößenden oder den Schrecklichen. Und er ist die zerstörerische Inkarnation des Gottes Shiva. Und ja, in den Puranas wird Bhairava oft eben beschrieben mit seinen Taten, in denen er komplett in Rage kommt, in die Wut packt und er sich völlig vergisst, wie zum Beispiel im Kurma Purana nach einem Streit mit Brahma, mit dem Gott Brahma. Es gibt eine ganze Vorgeschichte dazu. Immer wieder geht es darum, wer ist der höchste Gott und wer ist der stärkste und so weiter. Und in diesem Purana kommt es eben zum Streit. Shiva kommt dann in die Gestalt von Bhairava, weil er so in seine Wut kommt, und er schlägt Brahma in seiner Rage den fünften Kopf ab und tötet ihn also dementsprechend auch. Und ist eben völlig außer seiner Form, Später wird ihm dann bewusst, was er eigentlich getan hat, nämlich einen Brahmanenmord begangen und er muss auch Buße tun dafür. Er trägt den Kopf unter dem Arm, so wird er oft auch dargestellt, dass er den fünften Kopf von Brahma unter dem Arm trägt. Er muss Buße tun so lange, bis er seine Schuld gesühnt hat in der Ganga durch ein reinigendes Bad. Genau, eben dieser Bhairava hat den Shvana, den Hund, als Begleittier. Und der Hund bringt ja eine Vielzahl von Eindrücken oder Konnotationen mit sich. Also was verbinden wir mit dem Hund in Deutschland zum Beispiel oder in anderen Ländern? Das ist ja sehr unterschiedlich. Und im Bereich der indischen Mythologie taucht der Hund, für mich überraschend, taucht er auch noch an anderen Stellen auf. Es gibt zum Beispiel auch im Rigveda eine Hündin, die zum Pantheon der Götter gehört. Zusammen auch mit den vieräugigen Hunden des Todes, des Gottes Yama, die die Tore der Hölle bewachen. Ja, also es gibt den Hund, der kommt schon vor. Und das Begleittier von Bhairava, der eben Shivas Zorn, also göttlichen Zorn repräsentiert, der lehrt uns über die Energie von Bhairava. Ja, in unserer eigenen modernen westlichen Konditionierung, sag ich mal, haben wir den Hund eigentlich, also da zähle ich mich auch mit rein, als guten, treuen und liebevollen Begleiter der Menschen jetzt kennen und lieben gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr Hundefans seid oder mehr auf der Katzenseite, aber ich bin ein absoluter Hundefan und ihr kennt von tausenden Beispielen in den Großstädten oder auf dem Land, wie sehr die Hunde bei uns gehegt und gepflegt werden. Sie wurden ja vor einer ganz langen Zeit häuslich gemacht, ne? Domestiziert in unserem Kulturkreis. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, über den Rahmen von unseren Gedanken an den Hund irgendwie hinauszudenken und uns mal vorzustellen, was ist eigentlich die Essenz der Hundeenergie, bevor wir ihn zu unseren Lieblingshaustierchen auf dem Sofa gemacht haben. Da können wir mal zurückdenken an eine Zeit, in der ja die ganz wilde Natur dieser Hunderassen oder auch des Fuchses oder des Wolfs an die Energie vom Schakal und des Kojoten. Wir reden ja hier in Deutschland jetzt auch wieder über die Rückkehr des Wolfs. Ganz interessant. Aber was ist eigentlich die Energie von diesem Tier? Die ist ziemlich ähnlich wie die von Bhairava. Denn diese Hundewesen waren ja in ihrer Natur eigentlich wilde Wesen und auch sehr beeindruckend. Recht schlanke Tiere, gefährliche Fleischfresser, die auch sehr geschickt und gezielt auf die Jagd gehen. Sie können eigentlich in Windeseile und im Handumdrehen auf ihre Beute springen und direkt auf die Kehle zielen. So können sie, genau wie Bhairava, eigentlich auch ziemlich furchterregende Kreaturen sein. Und so sind die Hunde in der Tat vielleicht nicht nur die lieben, guten, treuen Haustiere, sondern auch furchterregend und wild, aber sie sind vor allem auch Tiere mit großer Intelligenz und mit einem Ziel und einem Verständnis. Und sobald man eine Bindung zu ihnen aufbaut, wie wir es dann auch in unserer Kultur gemacht haben, dann sind sie loyal. Und diese Wildheit, mit der der Hund jagt, ist auch die gleiche Wildheit, mit der er uns beschützt. Hier kommt die Analogie zu Bhairava. Und genau wie man Bhairava um Schutz bitten könnte, so könnte man auch sich beschützen lassen von einem treuen, beeindruckenden, großen oder kleinen Wachhund. Es geht darum, diese Ruhe und vielleicht auch wilde Kraft in eine schützende Energie zu verwandeln. Das ist diese Transformation beim Hund, die hier auch in der Mythologie zum Tragen kommt. Ja, der Hund kann domestiziert werden. Er kann uns treu und in unsere Verbindung gebracht werden. Und so kann auch die wilde Energie von Shiva und auch die seines Zorns, die er hat, von Bhairava, auch gezähmt werden. Und wie der Hund ist auch die spirituelle Kraft wild und gefährlich. Aber mit der richtigen Ausbildung und Anleitung und mit dem Bewusstsein kann sie genutzt werden, um auch Wachstum zu fördern, spirituelles Wachstum. So wie wir es auch kennen, dass Wut ja auch etwas sehr Konstruktives sein kann, wenn wir sie für etwas Gutes einsetzen oder für uns selbst einsetzen statt. Ich glaube, soweit könnt ihr mir folgen, dass wir sagen können, der Hund, auch hier in unserem heimischen Kontext, hat diese beiden Seiten, ja, das Wilde und das Beschützende. Und wenn wir aber im indischen Kontext nochmal schauen, mal jenseits von dieser Kraft oder auch dieser Furcht und diesen wilden Aspekten, wurde der Hund schon immer auch im indischen Kontext als ja verunreinigend angesehen. Der Hund lebt dort nicht unbedingt so gut wie hier in Deutschland und wird auch nicht mit so gutem Futter versorgt, sondern er frisst dort Abfälle und wühlt sich durch den Müll. Das kennen wir auch in europäischen Ländern im Süden, wo die Hunde oft wild oder verwildert sind. Man muss erkennen, dass die Hunde, die große Mehrheit der Hunde im indischen Subkontinent jetzt nicht unbedingt in menschlichen Häusern leben, sondern sie bilden wie so eine eigene Gesellschaft am Rand des menschlichen Lebensraums. Und dadurch assoziiert man in Indien zumindest auch den Hund mit Verschmutzung und ebenso einem Randleben. Und so wird auch Bhairava gesehen. Er ist so sonderbar und so wild und mit Asche beschmiert. Und der ist praktisch, er wird als ein Wilderer, ein etwas Wildes und Andersartiges wahrgenommen. Und Bhairava ist tatsächlich auch die Schutzgottheit der heiligen Stadt Varanasi, wo unzählige Hindus ja ihre Toten verbrennen und ihre Asche in die Ganga streuen. Und dort repräsentiert Bhairava auch eben die tantrische Transformation, also die Elemente von der Übertretung und Verschmutzung, die er aufnimmt und umwandelt in spirituelles Wachstum. Es gibt eine berühmte Geschichte auch am Ende des Mahabharata, des großen Sanskrit-Epos, in der der königliche Held Yudhishthira einem Hund erlaubt, ihn zu den Toren des Himmels zu begleiten. Über all die Geschichten des Mahabharata brauche ich, glaube ich, 27 andere Folgen, aber nehmen wir es jetzt mal hin. Also der königliche Held Yudhishthira erlaubt einem Hund, ihn zu begleiten, zu den Toren des Himmels, auf dem Weg in den Himmel. Und die Götter lehnen es ab, lehnen diesen Wunsch ab. Sie sagen, unser göttliches Reich wird durch die Anwesenheit dieses Hundes verunreinigt. Nein, wir werden den Hund hier an deiner Seite nicht in den Himmel lassen. Aber Yudhishthira, der diesen Hund geliebt hat und auch von dieser Treue des Hundes so beeindruckt war, er erwiderte seine Treue und erklärte den Göttern des Himmels, er würde den Hund nicht zurücklassen. In dieser Geschichte stellte sich eben dann heraus, dass der Hund eigentlich Yudhishthiras Vater war. Der Vater heißt Dharma und er ist der Gott der Tugend, wie der Name eben auch schon repräsentiert. Und er war eben als Hund sozusagen verwandelt und nicht zu erkennen. Und als Hund hatte er sozusagen auch Yudhishthiras Tugenden die ganze Zeit über getestet. Das kommt in einigen Geschichten vor. Und da kommt wieder zum Vorschein eben dieser duale Aspekt des Hundes oder des Hundegeistes. Der Hund hat das reinste Herz, selbst in den unreinsten Körpern, heißt es da. Und genau wie Hunde einerseits sowohl das Wilde als auch das Zahme, Liebe und Treue in ihrer Persönlichkeit tragen, so gibt es auch zwei verschiedene Versionen der Hunde-Asana, also der Yoga-Pose. Zum einen der nach oben schauende Hund und der hat ja, mit der Arbeit sozusagen zu tun, die sich beschäftigt mit der wilden Hundeenergie. In der Asana, das kennt ihr wahrscheinlich selbst, also da wird einem ziemlich heiß, die ist anstrengend und die aktiviert ja den aufwärts gerichteten Fluss der Kundalini. Der Kopf befindet sich ja dabei so über dem Herzen und streckt sich in die Höhe, also wir müssen richtig arbeiten. Und ganz im Gegensatz dazu, also zu dieser ja warmen Pose oder ja hitzeaktivierenden Pose des nach oben schauenden Hundes, oder haben wir die zweite Pose, die nach unten schauenden Hund, Downward Dog. Das ist dagegen ja eine kühlende Pose. Dort erleben wir Erdung, Präsenz und eben die Gesellschaft eines Hundes, die das Treue und das Verbindende hat, ja, das Geerdete. Manchmal wird Shiva auch Pashupati genannt, also er hat ja ungefähr 108 Beinamen. Und Pashupati ist tatsächlich also der Herr der Tiere oder der, ja, des Viehs, könnte man auch auf Deutsch übersetzen. Pashu, das sind die wilden Tiere, oder eine Herde. Pati, der Herr, jemand, der sie zähmt. Und weil er ja so ein verfeinertes Bewusstsein hat und so eine Verbindung auch, kann er angeblich eben auch wilde Tiere mühelos zähmen. Das sagt eigentlich dieser Name aus, Pashupati. Und in dieser ja nach unten gerichteten Hunde-Asana, im Downward Dog, da ist der Kopf unterhalb unseres Herzens und richtet sich zur Erde. Die Hände und Füße sind fest auf dem Boden verankert. Es ist eine erdende Pose. Und in dieser Pose können wir in die Ruhe kommen, unsere wilden Energien beruhigen. Genau wie ein zahmer und ein liebevoller Hund. Den können wir uns das nächste Mal vorstellen, wenn wir in die Pose gehen. Dass wir einerseits runterkühlen, aber auch diese Erdung spüren und merken, wie wir uns wirklich auch beruhigen, möglichen Zorn vielleicht loslassen, die Dinge nochmal überdenken. Nächstes Mal, wenn ihr einen großen Streit habt, geht doch einfach mal in den Hund und atmet 5 oder 10 Atemzüge, bis sich das Ganze ein bisschen runtergefahren hat. Und wenn ihr irgendwie transformieren wollt und wenn ihr Power wollt und wenn ihr ja Wut braucht, die ihr für etwas Kreatives oder für etwas Neues einsetzen wollt, dann geht in den nach oben schauenden Hund und holt euch diese wilde Kraft, die euch dabei unterstützt für das, was ihr jetzt braucht. Und geht ein bisschen mehr in die Hitze ein. Und so können wir in diesen beiden Asanas im Prinzip sehen, die ganze Bandbreite der Ausdrucksmöglichkeiten, die wir auch bei den Hunden finden können. Diese dualistische Ausdrucksmöglichkeit von wildem Zorn, Wut und Hitze und eben im Gegensatz, ja, der Erdung, der Ruhe, der Treue, diese Qualitäten. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wie in der indischen Mythologie, die wir in den Puranas finden und auch im Mahabharata, diese ganzen Geschichten, die sich um Bhairava und die anderen Götter ranken, wenn wir diese verstehen, dann verstehen wir auch diese transformative Kraft, diese ja überwindende Kraft im Leben des Yogis, in unserem Leben. Denn diese Kraft, die haben wir auch in uns. Also wenn ihr das nächste Mal im aufschauenden oder nach unten schauenden Hund seid, dann denkt doch an diese Bhairava-Geschichte und auch ja an die Energien, die in diesen beiden Posen stecken. Die machen wir ja in den heute gängigen Yoga-Stilen ziemlich oft, wenn wir an den Sonnengruß denken. Da kommen die Hunde doch einigermaßen oft vor. Ja, und zum Schluss habe ich ja noch versprochen, dass ich noch etwas zur Aussprache der Asanas sage. Fangen wir mal an mit dem nach unten schauenden Hund. Also Hund haben wir ja schon gelernt, ist der Shvana. Also Shvanasana ist praktisch die Hundpose oder die Hundeasana. Und dann haben wir das Wort Adho, das ist das, der nach unten, also unten. Mukha ist das Gesicht oder auch das Maul oder der Mund. Also Adho, Mukha, Svanasana ist der nach unten schauende Hund. Und ich höre ganz oft Adho, Mukha, Svanasana. Also da sind dann mehrere Dinge, die sozusagen die Feinheiten etwas überspringen. Lass uns mal Wort für Wort durchgehen. Zuerst mal mit Adho. Da haben wir ein H hinter dem D. Das heißt, wir haben ein D-H, das wir aussprechen müssen. Und es kommt dann zum Adho. Und das O wie auch das E sprechen wir immer lang aus. Und zusammen ist es dann Adho. Das ist der erste Teil. Dann Mukha, das Gesicht, der Mund, hat auch ein H hinter dem K. Das heißt, wir müssen es aspirieren, behauchen sozusagen. Und das wird dann zu Mukha. Also stellt euch vor, ihr sagt erst Muk und dann noch ein H dahinter. Mukha. Dann haben wir Adho Mukha. Und jetzt kommt noch der letzte Teil. Svanasana, da haben wir das sogenannte, ja, wie ich es meistens nenne, das Shiva-Sha. Das ist das Sha, was ihr produziert, indem ihr nicht ein Schul-SCH sprecht, sondern ein feineres Sha mit einer leichten Mundöffnung. Sha, Svanasana. Und zusammen ist es dann Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Das kann man ein paar Mal üben und dann einfach beim nächsten Mal in der Klasse oder für euch auch zu Hause einfach aussprechen, üben und dann Freude dran haben, das auch gut auszusprechen. Und beim nach oben schauenden Hund haben wir ja nur eine Variante des ersten Wortes, also das ist dann Urdhva Mukha Svanasana. Und dieses Urdhva hat auch ein, also hat erstmal das Ur und dann auch ein D-H vor dem Va. Das heißt, wir haben dort auch wieder eine Behauchung. Urdhva. Die Schreibweise werde ich auch nochmal in die Shownotes mit reinnehmen, dass ihr auch dazu das Wort lesen könnt. Also viel Spaß demnächst in Adho Mukha Svanasana und Urdhva Mukha Svanasana. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Punar Milamaha. Wir sehen uns wieder, wortwörtlich. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Du möchtest endlich lernen, wie man die Asanas richtig gut ausspricht und typische Aussprachefallen vermeiden? Du möchtest Mantren richtig aussprechen? Sanskrit ist die Sprache des Yoga. Alle Schriften, Yoga-Schriften und Yoga-Texte sind in Sanskrit verfasst worden und man kommt eigentlich fast nicht an ihr vorbei, wenn man sich näher mit Yoga beschäftigt. Was bedeuten die indischen Schriftzeichen? Was hat es mit dem Sanskrit-Klang überhaupt auf sich? Und worin besteht eigentlich die Magie der Sprache? Die Wahrheit ist, Sanskrit ist eine hochkomplexe Sprache, aber auch eine sehr logische Sprache. Und man kann niemals in einem kleinen Modul Sanskrit komplett lernen. Aber das Ziel von diesem Online-Kurs ist es, eine Vorstellung und eine Annäherung an diese heilige altindische Sprache Sanskrit zu bekommen. Damit schaffst du in deiner Yoga-Praxis ein Gespür und eine Verbindung zu den Wurzeln des Yoga und der Yoga-Tradition und hast weniger Berührungsängste, wenn dir die Sanskrit-Termini begegnen. Auch in der Philosophie, in den Asanas, in der Mythologie. Das Modul richtet sich an alle Yoga-Interessierte, Yoga-Übende und auch Yoga-LehrerInnen. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Wir starten einfach Schritt für Schritt. Was beinhaltet dieses Training? Das Online-Training Sanskrit für Yogis und Yoginis beinhaltet einmal Alle Informationen und Hintergründe zur Sanskrit-Sprache und zur Magie des Sanskrit, einmal das Sanskrit-Alphabet und die Aussprache kennenlernen, die sogenannte Matrika. Und dann werden wir verschiedene Sanskrit-Termini aus dem Hatha-Yoga, aus dem Yoga-Sutra, aus der Philosophie und auch den Asanas in der Aussprache kennenlernen und die Grundprinzipien, wie diese Sprache im Prinzip funktioniert, damit man eine Vorstellung hat davon. Und dann werden wir auch ein Mantra gemeinsam übersetzen und auch verschiedene andere Mantren zusammen sprechen. Obendrein bekommst du im Paket ein Sanskrit-Skript, eine Übersicht über das Alphabet und die Schriftzeichen, die wichtigsten Asanas auf Sanskrit und in der Übersetzung, sowie auch Audio-Files für die Aussprache von Yoga-Begriffen und Mantren zum Weiterüben für dich zu Hause in der eigenen Praxis. Und natürlich auch eine Aufzeichnung des Trainings, wenn du nicht live dabei sein kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du dich anmeldest, und ich freue mich vor allem noch mehr, wenn du dich der Sprache Sanskrit gemeinsam mit mir nähern möchtest. Alle Termine und Informationen findest du unter yoga-sanskrit-buddhabowl.de.